Ein Rabbiner kommt zu uns aus der Schweiz und er wird uns über Judentum was sagen. Und ich ging hin und ich habe erlebt genau, was ich erwartet. Das war ein orthodoxer Rabbiner, ein gesetzlicher Mann. Und er hat das ganze Vortrag über das Gesetz und wie das Gesetz das tägliche Leben und die wöchentliche Leben, das jährliche Leben regelt. Und alle Leute in die Gemeinde, ich habe genau gewusst, als Jude und ein Christ, wie die Leute denken, ja, das sind die Juden, die haben das Gesetz und wir haben das Evangelium. Beide Standpunkte sind falsch. Wir haben nur das Evangelium, weil wir das Gesetz haben, sagt Paulus uns sehr deutlich im Römerbrief. Ein gesetzloses Evangelium ist gar nichts und hat nicht mit Evangelium zu tun. Und das ist die Endzeit-Evangelium. Alles ist gut, das ist die Liberaltheologie unserer Zeit. Bleib nur so, wie du bist. Gott vergibt alles. Man kann ausleben, austoben, alles, was man will. Keine Gesetze mehr. Das ist die gesetzlose Evangelium. Evangelium ist gegründet auf Gesetz. Paulus sagt uns sehr deutlich. Jesus redet auch in der Bergpredigt in Bezug zu Mose und zeigt uns sehr deutlich, dass wir das nicht erfüllen können, was Mose verlangt. Er verlangt Vollkommenheit und das kann kein Mensch erfüllen. Und das ist die Zentrum des Gesetzes, die Gott uns gegeben hat. Die Verlangen nach Vollkommenheit und das kann kein Christ erfüllen. Wir sind gebunden auf das Gesetz, wir straucheln wegen des Gesetzes, weil wir das nicht erfüllen können. Und die Juden haben mehr als das Gesetz, sie haben auch das Evangelium ohne das Evangeliumsbringer. Und ich werde das heute deutlich zeigen, dass biblische Judentum kein Gesetzesjudentum ist, sondern eine Spannung genau wie christliche Glaube zwischen Gesetz und Evangelium, mit dem Unterschied, dass das jüdische Verständnis des Evangeliums noch nicht jesuanisch verstanden ist. Und das ist zu Yom Kippur. Wir kommen dazu. Erst will ich einen Anfang machen über die verschiedenen Formen des Judentums. Denn viele Leute haben durch die Auseinandersetzung Jesus und Paulus mit dem gesetzlichen Judentum dieser Zeit zu tun und denken, so sind die Juden. Das ist aber nicht wahr. Es gibt drei Spalten im Judentum. Es gibt die Orthodoxie, es gibt konservative Judentum und es gibt liberale Judentum. Zwar bis zum 19. Jahrhundert, sagen wir, die Zeit von Moses Mendelssohn, bis Ende der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab nur Orthodoxie und sonst gar nichts. Die Unterschiede sind folgendes. Für die orthodoxen Juden gelten das Gesetz, das bedeutet die fünf Bücher Mose. Seit die Entwicklung des Talmud, now, das ist sehr wichtig, das von Anfang an zu wissen. Als Gott aufgehört hat, zu den Juden zu reden, mit Malachi um 300 Jahre vor Jesus, die Rabbiner haben gesagt, was sollen wir tun? Gott redet nicht zu uns. Und die haben gesagt, wir müssen das Gesetz als Grundlage nehmen und das lebbar machen für uns. Und das ist die Zielsetzung, die mündliche Tora. Das ist die mündliche Überlieferung, die Rabbiner, die dauert fast 1000 Jahre. Da wird erst schriftlich, die erste Teil in Mishnah, 2. Jahrhundert nach Jesu, 400 Jahre Prozess, mündliche Überlieferung. Und dann die zwei Talmud, die Jerusalem und die viel wichtige babylonische, wo die Zentrum des jüdischen Gelehrsamkeit war, um 600 nach Jesus. Die Zielsetzung Talmud, die mündliche Torah, die dann schriftlich gemacht ist, dass das Gesetz lebbar gemacht wird für Juden in einer Lage, in wen die meisten Juden nicht in Israel leben könnte. Diese Entwicklung macht das jüdische biblische Glaube zu ein Gesetzesglaube. Biblische Judentum ist nicht ein Gesetzesglaube. Gott redet nicht gesetzlich. Gesetz ist nur ein Pfeil und ich werde das heute beweisen. Aber der Moment, wenn Talmud die Maßstab wird für Juden, für orthodoxe Juden, für die frommsten Juden, dann wird es so ein Gesetzesglaube gemacht werden. Es wird geregelt, es wird gesetzlich gedacht. Und inmitten dieser Prozess kommt Jesus und Paulus. Und Jesus sagt mit einem Wort, dass Talmud keine Gültigkeit hat. Die mündliche Tora ist noch nicht schriftlich fixiert. Er verlangt Vollkommenheit.
Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Das ist der ganze Bergpredigt, ein Satz. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Der letzte Satz, Matthäus 5.
Wie kann man Gesetz lebbar machen, wenn Gott verlangt Vollkommenheit? Deswegen wir Christen mit Recht sehen, entweder gesetzliche Judentum, nicht biblische Juden, sondern gesetzliche Judentum durch Talmud als Verständnis von Torah, von die fünf Bücher Mose oder Jesus. Entweder oder. Jesus sagt, Mose sagt euch, ich aber sage euch. In orthodoxe Judentum gibt zwei Flügel. Es gibt die gesetztreue Juden, die Gaion von Vilna gilt. Mein Großvater, der Kommunist war, väterlicher Zeit, kommt aus der Gegend von Vilna. Die Gaion von Vilna gilt als der Inbegriff ein gesetzdenkender Mensch, der alles geregelt sieht von Talmud in Bezug zu dem Gesetz Gottes. Nicht nur Talmud, sondern auch die weitere Autorität, Rabbiner, die Kommentare über Talmud. Das geht immer wieder, weiter, wie die Gesetze das Leben regeln. Es gibt eine andere Art von Orthodoxie. Und das ist die Hasidie. Ich habe gerade einen Vortrag über Chagall, der sehr hasidisch bewegt ist. Hasidim ist eine Bewegung in Osteuropa, wo wir Juden schrecklich unterdrückt waren. Ständig mit Pogroms. Wir leben in Schettel, in jüdische, kleine jüdische Gemeinde, wo wir ständig ausgeliefert Hass von den christlichen Nachbarn. Und die Baal Shem Tov ist die Gründer von der hasidische Judentum. Das ist 18. Jahrhundert, wo hier die Aufklärung gibt. Es ist ein Glaube, in dem man sagt, ja, das Gesetz, ja, zu Talmud, aber alles ist Wunder. Wenn man Chagall verstehen wird, dass die Ziege da auf dem Dach und so weiter, das alles ist wundersam und das Gesetz ist die zentrale Wunder selbst. Das bedeutet, eine hasidische Jude ist ein Jude, der erstmal von Freude lebt, mitten in einer schrecklichen Umgebung, in tiefster Armut. Er lebt mit Freude über die kleinste Teil der Schöpfung. Er redet wie ich mit Tieren. Manchmal kriege ich keine Antwort, manchmal kriege ich merkwürdige Antworten, aber er kann mit Blumen reden. Die ganze Schöpfung ist Wunder. Die ganze Schöpfung lebt, weil die von Gott kommt. Ich bin auch hasidisch in dieser Art und Weise. Ich glaube, alles ist auch Wunder. Und das ist ein grundlegende Kenntnis der hasidische Judentum. Das geht um Shalom Aleichem. Sie kennen die Fiddler on the Roof, Anaktavia. Das ist eigentlich eine Verfälschung von Shalom Aleichem. Meine Großmutter, die kommt aus einer Schettel, hat gesagt, das ist nicht, wie wir gelebt haben. Aber man soll Shalom Aleichem lesen in die Original. Der ist das jüdische Humorist, Mark Twain, unter die Juden. Die Klezmermusik, kennt man die Klezmermusik hier, jemand? Das ist auch ein Schettelmusik. Das geht immer sehr aktiv mit Freude und dann tief in Traurigkeit. Echte Schette, echte Klezmermusik. Die Hasidim ist auch Orthodoxie, aber Orthodoxie, in wen das Gesetz gesprungen, kann man sagen, das Gesetz über, kann man sagen, tiefer verantwortet und verstanden wird, als alles Gottes tun, als Gottes Hand, und das ist alles wundersam, genau wie die Schöpfung. Das ist nicht gesetzliches Denken, die Buchstabe des Gesetzes, sondern das geht um den Geist der Schöpfung, denn die Juden haben nur einen Glaubensartikel, das ist natürlich der erste Glaubensartikel, der Glaube an die Schöpfer Gott und Schöpfung. Konservative Judentum, wie wir heute die kennen, konservative Judentum sagt, wir interessieren uns nicht für die Buchstabe des Gesetzes, sondern für das Geist des Gesetzes. Das ist genauso wie wir Evangelische. Wenn ich ein Jude heute werde, werde ich ein konservativer hasidischer Jude. Man kann hasidisch sein, ohne orthodox zu sein. Das bedeutet, die konservativen Juden, die ich zum Beispiel aus Deutschland gekannt, gut mit Bube befreundet, die waren Menschen, die sagten, wir wollen nicht die Buchstaben, wir wollen die Grundverständnis Gottes Ordnung. Und das geht vor allem über die 10 Gebote, die genauso Gültigkeit für uns Christen haben wie für die Juden. Nicht Buchstab, sondern Geist des Gesetzes.
Die Gottesdienst ist eine Mischung aus Hebräisch und die Muttersprache, wo die orthodoxe Gottesdienst ist nur in, auf Hebräisch. Ich bin erzogen in liberale Judentum, die nicht anders ist als liberale Christentum. Das bedeutet die Betonung auf ethisch, die Betonung auf Moral, die Betonung auf die zweite Tafel Mose, Mitmenschlichkeit, nicht auf die erste Tafel, die Beziehung zu Gott. Deswegen bin ich kein liberaler Christen, weil ich habe genug von solcher einer Art von Judentum, die eine Verfälschung Judentum ist. Denn die nehmen weder das Gesetz ernst, noch viel anders in Judentum ernst. Alles wird nivelliert auf Menschlichkeit, auf Mitmenschlichkeit. Und wir müssen verstehen, die zwei Tafeln Mose sind grundlegend für ein Verständnis Judentum wie Christentum. Wir müssen Gott mit ganz Kraft, Macht und Seele lieben. Und wir Christen wissen, weil die Juden wissen das auch, weil Gott alle Menschen liebt. Und je tiefer wir uns gründen in ihn, je mehr wir diese Liebe weitergeben zu den Mitmenschen, die zweite Tafel. Augustin sagt, Mitmenschlichkeit bedeutet, die zweite Tafel Mose bedeutet Mission. Wir geben die Liebe Christi am Kreuz weiter zu den Nächsten. Liberale Judentum wie liberale Christentum ist nicht anders als Humanismus und hat wirklich weder mit Christentum noch mit Judentum zu tun. Es ist eine Anpassung an die Zeitgeist. Wir sehen das deutlich in die Kirche. Eine sehr gute Historiker über Bismarck, der weiße Reformator, schrieb, es gab zwei Kirchen, evangelische Kirchen. Er schreibt über 19. Jahrhundert, das geht zurück zu 18. Jahrhundert, die Kirche des Wortes und die Kirche der Zeitgeist. Das hat sich nicht geändert. Die Synagoge der Zeitgeist ist die Reformjudentum, Liberaljudentum. Was ist die Grundlage des jüdischen Glaubens? Wegen dieser Vortrag, und meine Reaktion zu diesem Vortrag, die dieser Rabbiner hielt, ist dieser Vortrag entstanden, die Grundlage des biblischen Judentums. Judentum hat folgende zentrale Pfeile. Zuerst, die Frömmigkeit des Judentums ist von Gesetz aber gegenüber die wichtigste Feiertag im Judentum Yom Kippur, der Tag der Versöhnung, die antigesetzlich, gegengesetzliches Denken steht. Und das ist die höchste Feiertag im Judentum. Das bedeutet, hier haben wir eine gespaltete Frömmigkeit. Auf einer Seite das Gesetz, und ich rede jetzt über biblische Judentum, nicht talmudische Judentum. Und auf die andere Seite Yom Kippur, welche widerspricht Gesetzlichkeit ganz und gar. Das ist eine Spannung. Das ist die Frömmigkeit. Ich werde das tiefer erläutern. Zweitens, der Gott der Bibel ist ein historisches Gott. Wenn wir die Bibel lesen, wir lesen Geschichte. Ich bin sehr dankbar, dass ich promovierte Historiker. Ich habe gelernt, geschichtlich zu denken. Denn die Bibel ist kein philosophisches Buch, wie die deutsche Theologen das von Griechentum gelernt hat, sondern es ist ein geschichtliches Buch. Und Juden denken geschichtlich und nicht philosophisch. Der große jüdische Philosoph Spinoza ist exkommuniziert geworden. Die Juden denken historisch und nicht philosophisch. Ich sehe meine, wir Juden haben warmes Blut und ich werde schnell kalt werden. Das ist sehr merkwürdig, dass ich muss in diesem Wetter sowas anziehen, aber so ist es. Mit der Zeit werde ich das wahrscheinlich ausziehen. Die Grundlage, ein historischer verstandener Judentum, das ist ein biblischer verstandener Judentum, ist die vierfachen Segen Abraham. Das bedeutet, von Anfang an hat Gott in 1. Mose 12 mit der Berufung Abraham die ganze Geschichte Israel vorgedeutet. Die vierfachen Segen, das bedeutet Land, Volk, Segen und Flug und messianische Verheißung. Ich werde das alles verdeutlichen. Die dritte zentrale Aspekt der Judentum ist das Erlebnis mit Gott. Ich kann mich erinnern an ein Programm hier in Deutschland, Mein Judentum, unter verschiedenen Juden, jeder Art, von Kommunisten bis Orthodoxen. Und die haben nur eines gemeinsam, wir leiden. Das zentrale Erlebnis, das existenzielle Erlebnis jeder Jude ist Leiden. Ja, die Palästinenser erziehen ihre eigenen Kinder, uns umzubringen. Das ist eine Tatsache. Die hassen uns.
nicht anders als Hitler seine Leute erzogen hat, uns zu hassen. Das ganze Geschichte steht in das Buch Esther. Wir haben immer erlebt, Menschen, die wollten uns umbringen, weil wir Gottes Erwählte sind. Und das ist satanisch. Satan will Israel erlöschen. Und wir haben das alles überlebt, weil der Gott Israel stärker als Satan ist. So hier haben wir eine dreifache Antwort, was Judentum ist. Frömmigkeit, Judentum ist das Gesetz, aber gegenübergestellt Yom Kippur, die total Gegengesetzlichkeit. Und die Orthodoxen feiern Yom Kippur auch, nicht nur die anderen Juden. Die historische Judentum, und das ist das ganze Bibel, und die Entwicklung bis unserer Zeit her, ist ein vierfachen Segen Abraham. Großes Volk, Landnahme, Segen und Fluch und messianische Verheißung. Und die Urkenntnis, was das bedeutet, Jude zu sein. Das bedeutet Angst. Das bedeutet Leiden. Wir wissen nie, wo die nächste Gefahr kommt. Wir kreisen um Themen. Deswegen die Art zu denken, wie die Franzosen in die Aufklärung oder Hegel und Kant gedacht haben, hat keinen Nutzen in unserer Zeit. Jüdisches Denken ist die einzige Weg am Ende der Tage, weil wir leben ständig mit neuen Gefahren und wir wissen nicht, woher sie kommen. Und das kann nicht durch deduktives Denken. Jüdisches Denken kreist um die Themen, um zu sehen das ganze Feld, bis man dann sieht, das ist, wo das nächste Gefahr kommt. Deswegen, als praktisches Beispiel, wandern mehr Juden nach Deutschland aus als nach Amerika oder Israel, weil sie fühlen hier sicher. Sicher nach Auschwitz, ja, weil die Zeiten haben sich geändert. Erstmal das Gesetz. Das Gesetz ist so heilig im Judentum, und ich rede jetzt über die 613 Gebote und Verbote, das ist Torah, die fünf Bücher Mose. Die meisten dieser Gesetze kann ein Jude nicht mehr halten, weil sie haben mit Tempeldienst zu tun und es gibt keinen Tempel. Tempel hat nur eine Bedeutung, das ist Opfer. Predigen, beten kann man überall. Es gibt keinen Tempel, es wird nie mehr ein Tempel geben. Jesus ist die endgültige, die dritte messianische Tempel. Jesus sagt, der Tempel wird zerstört und ich baue die wieder in drei Tagen wieder auf, von Kreuz zur Auferstehung. Er wollte kein Opfer, denn sein Opfer ist anstelle aller Tiere Opfer. Das Gesetz gilt in Israel durch Sirach 24, Sprüche 8 und andere Texte als absolut heilig. Es wird immer am Herz getragen. Kein Fehler darf gemacht werden, wenn das gesungen wird. Es wird gesungen aus Torah zu zentralen Feiertagen. Es gibt eine berühmte Geschichte über einen Kantor, der geholt wird von Ungarn, ein frommer Mann, den Yom Kippur-Gottesdienst, der Tag der Versöhnung zu machen. Er dürfte keinen Fehler machen. Und er hat gesungen und der Rabbi hört, er macht einen Fehler. Gott macht keinen Fehler, er darf keinen Fehler. Der Rabbi hat gesagt, tut mir leid, er muss nach Hause gehen. Man macht keinen Fehler. Und der Rabbi war unvorbereitet, er muss weitermachen. Und wie wir Geistliche wissen, es gibt in jeder Gemeinde Leute, die warten auf uns, zu zeigen, dass sie viel klüger als der Pfarrer sind. Ich habe mehrere in meiner Gemeinde. Bei mir ist das nicht schwer, Menschen zu finden, die klüger sind als ich. Aber der Rabbi hat das gekriegt. Und da saß einer ganz hinten, 85 Jahre alt, und er merkt, der Rabbi hat einen Fehler gemacht. Der Rabbi ist nach Hause geschickt und er krete das bis zu Ende. So heilig ist das Gesetz Gottes, Gott macht keinen Fehler. Wir dürfen in Übertragung keinen Fehler machen. Nur, das Gesetz wird widersprochen ganz und gar durch die höchste Feiertag in Israel, das ist Yom Kippur. Ich bin Yom Kippur geboren, was ein großer Verdienst für meine Mutter war, denn sie brauchte nicht fasten. Nur ich habe Gallensteine hinterlassen, das war eine Vordeutung, was von mir zu erwarten war. Ja, Schwierigkeiten. Zu Yom Kippur, jeder Jude, ob liberaler oder orthodox oder konservativ, sagte, ich zitiere, alle mein Gesetzeswerke kann mir nicht weiterhelfen. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Das ist das Gnade-Evangelium, die Martin Luther predigt, ohne den Namen Jesus zu nennen. So schlimm bin ich in Dreck, in Schuld,
dass ich weiß nicht, wie schuldig ich bin. Chata, mein unerkannte Schuld. Ein Thema, die ständig durch den Psalmen geht. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Leute, die wollen Juden zu Jesus bringen und sagen, ihr braucht Jesus, um die Sünde zu vergeben, ihr werdet ausgelacht mit Recht von einem Jude. Denn ein Jude wird sagen, warum haben wir Jom Kippur? Der ganze Feiertag geht, um Vergebung zu erlangen durch den Gott Israel. Nur die Juden wissen nicht, wer das ist, der den Vergebung gibt. Denn das ist Jesus von Nazareth. Aber es geht um ein Evangelium der Gnade. Und das ist Yom Kippur, entgegengesetzt zu Gesetz in der Bibel. Ich rede jetzt über biblischer Judentum, aber das ist auch ein Widerspruch in die Orthodoxie. Ich habe das geschrieben an meinen Vater, der Jude ist, und er hat das zu mehreren Rabbinen gezeigt. Die Hälfte waren meiner Meinung, die andere Hälfte dagegen. Das ist jüdisch, ja. Man sagt 30 Juden, 31 Parteien, ja. Es ist auch sehr merkwürdig, dass der evangelische Komponist, der heißt nicht Johann Sebastian Bach, der ist nicht der evangelische Komponist, der heißt Heinrich Schütz. Denn Heinrich Schütz, hier geht es nicht um Qualität. Schütz und Bach sind beide mit Haydn und Mozart zu den größten Komponisten. Es geht um evangelisch. Schütz ist rein Wort. Bach ist Wort mit Ornamente. Das endet nicht an die Qualität seiner Aussagen. Wenn man die Evangelium nach Schutz, die Passion nach Schutz vergleicht mit Bach, Schutz bringt die auf eine Platte, mit Bach ist es 3 oder 4 Platten. Schutz bleibt nur bei dem Wort. Ich habe Evangeliensrundfunk in Südtirol. Die haben eine Evangeliensrundfunk 3 Werke von Schutz geschickt sein, die sie nicht haben. Die Auferstehungsgeschichte, die Geschichte der Geburt Jesu und die Weihnachtsgeschichte. Schutz ist mein Mitheiden, mein Lieblingskomponist. Absolut komprimiert, nur von Wort. Schutzes letzte Werk, ich sage das wegen Folgendes, Schutzes letzte Werk, die er geschrieben hat mit 85 Jahre alt, ist die Vertonung des Gesetzes Psalm 119, die längste Psalm in die ganze Bibel. Das spricht Bände. Das Gesetzes Psalm als das letzte Werk, natürlich mit einem Magnificat dazu, er hat mehrere Magnificat, das Gesetzes Psalm 119, wer kennt die Schwanengesang von Heinrich Schütz? Ich bin sehr mit Kultur beschäftigt, natürlich in Bezug zu Glauben. Es ist sehr faszinierend, dass gerade der evangelischste aller Komponisten als letztes Werk vertont das große Gesetzes-Psalm. Jüdische Frömmigkeit, biblisch gesehen, ist Gesetz, ist was in Torah, nicht Talmud, sondern was in Torah steht, aber entgegengesetzt steht Yom Kippur. Alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht weiterhelfen. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. So übel bin ich, dass ich weiß nicht, wie übel ich bin. Das ist so evangelisch wie Martin Luther. Und das ist der höchste Feiertag in Judentum. Zweitens, die vierfachen Segen Abrahams. Entschuldigung, dass ich Wasser trinke, Sie brauchen das bestimmt auch. Vierfachen Segen Abrahams umrahmt das ganze Geschichte Israel. Gott lässt es von Anfang an bekannt werden. Nicht nur das, 1. Mose 2 und 1. Mose 1 und 2, das ist nicht Priestergeschrift, das ist alles Unsinn. Das ist alles eine Einheit, 1. Mose 1 und 1. Mose 2, Genesis 1 und 2, wird die Anthropologie, der Menschsein definiert in diese 2 Kapitel. Der Mensch ist geschaffen in Ebenbildlichkeit Gott und der Mensch wird fallen. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und die ganze heilsgeschichtliche Weg Gottes ist diese gefallene, verlorene Bildeinheit mit Gott wiederherzustellen. Durch die Prophetie als Warner und durch Jesus, siehe ein Mensch, siehe der wahre Mensch, der einzige Mensch, der die Bildgleichnis Gottes wiederherstellt. Das ist die ganze heilsgeschichtliche Gottes vorgesagt in die ersten 2 Kapitel der Bibel. Gott weiß, dass wir fallen werden. Das ist ein Thema für sich. Warum lässt Gott das Böse zu? Darüber habe ich kein Buch geschrieben. Er weiß, dass wir fallen. Aber er hat uns in sein Bild hergestellt. Und die ganze Geschichte Gottes ist die Weg
dass dieser Bildgleichnis Gottes wiederhergestellt und das ist in Jesus gegeben. Und Jesu, wenn wir leben mit ihm, steht in der Bibel, wir werden ihn gleich sein in sein Reich.
Gott macht das alles grundsätzlich und von Anfang an. Das ist, was ich hier betonen werde. Mit der Berufung Abraham ist die ganze Geschichte Israel vorausgesagt. Der größte deutsche Dichter für meinen Geschmack ist Theodor Fontane. Theodor Fontane hat gesagt, erste Kapitel fertig, die ganze Roman ist fertig. Bei Gott ist es noch grundsätzlicher. Von Anfang an ist die ganze Heilsgeschichte vorausgedeutet sein.
Reden wir über die verschiedenen Themen Land. Land ist zentral. Land ist zentral aus einem einfachen Grund. Nur wenn das Volk Israel im Land ist, und das Volk Israel ist verheiratet mit das Land, die haben den gleichen Namen, das Land und das Volk, sie sind verheiratet. Heute hat man andere Namen, heute so Tag, wenn man heiratet. Wir nicht, ja? Das Land ist die Braut und sie wartet auf ihr Bräutigam. Und das Volk ist die Bräutigam. Da ist ein Ehe zwischen Volk und Land. Und das Land schmuckt sich für den Bräutigam, macht sich schön für die Bräutigam. Ein sehr schönes Bild. Das bedeutet, das Land blüht, wenn das Volk im Land ist. Und wenn das Volk nicht im Land ist, wird das Land dürre. Und so ist es doch die ganze Geschichte.
Hochzivilisierte Volk wie die Engländer haben alles importiert nach Israel. Und wir armselige Juden aus dem Osten, meine Vorväter kommen aus Osteuropa, mit keiner Ahnung, was das ist, Landwirt zu sein. Wir gehen im Land und das Land blüht.
Landesverheißung. Warum? Weil der Messias kann nur kommen, wenn das Volk im Land ist. Jesus kommt das erste Mal, als das Volk im Land ist, und jetzt ist das Volk da. Und das bedeutet die messianische Erwartung. Ist in Israel groß, genauso wie bei uns. So wichtig ist das Land. Und vor allem Jerusalem, ich zeige aus Psalm 137, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Hafen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremden Landen? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdürre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinen Gaumen kleben, wenn ich deinen nicht gedenke. Wenn ich nicht lasse, Jerusalem, mein höchste Freude sei.
Das Zentrum, die heilige Stadt Jerusalem. Nach jüdischem Verständnis hat Gott die Welt erschaffen aus dieser heiligen Stadt Jerusalem. In Talmud steht, Gott hat 99 Teil der Schönheit der Welt Jerusalem gegeben und die andere Teil der Welt nur 1%. Das würde ich nicht zustimmen.
Juden in der Diaspora haben immer gelebt.
Jetzt habe ich mich warm gepredigt. Meine Frau sagte, David, du nimmst nie deinen Mantel oder dein Pullover weg während ein Vortrag. Jetzt schauen sie alle weg, weil ich muss das wegnehmen. Und niemand sagt meine Frau. Wir haben Leute von Ottobrunn, niemand sagt meine Frau das. In jeder schaut weg. Ja, meine Frau ist eine sehr liebevolle Frau, aber sie hat Grundsätze. Und das scheint eine zu sein, ja.
Nächstes Jahr in Jerusalem. Das haben wir uns so verabschiedet, Jahrhunderte und Jahrtausende in Verfolgung, überall in die Welt. Reiche Juden hier in Deutschland, in Frankreich, und die waren natürlich die wenigsten, die meisten lebten in Armseligkeit, haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben, das Land von Israel gebracht werden, hierher, durch die verschiedenen Zollgrenzen, dass sie in die Erde Israel beerdigt sein könnte. Ich erzähle Sie eine Geschichte, die so typisch ist. Es gab ein Jude, der keine war, wie viele Christen, die keine sind. Er war ein Namensjude. Er hat keine Ahnung, was Gebet ist, er hat keine Ahnung von der Bibel, er hat überhaupt keine Ahnung, nur dass er blutgemäß ein Jude war und von Geschichte. Er hatte eine verfuschte Ehe und er sagte, jetzt brauche ich Zeit, ich mache eine Weltreise. Zufällig anscheinend
Israel steht in Mitte der Welt und er geht nach Jerusalem. Er kommt zu einer jüdischen Mama. Es gibt Lieder über die jüdischen Mamas. Eine jüdische Mama von Polen, wo meine mütterliche Seite stammt. Und sie fängt ihn an zu erzählen über Gottes Verheißungen an unser Volk, über die Tempel, die zerstört war, die Tempelmauer, die über, was übrig bleibt von der zweiten Tempel. Und dieser Mann, ja, was soll das mir bedeuten, was diese Frau mir sagt? Und dieser Mann selbst beschreibt, er ging einen Tag spazieren in Jerusalem. Und er war unruhig in sein Herz. Und er verstehte nicht, warum er unruhig war. Und er sah die Klagemauer von die Ferne. Und je näher er kam zu der Klagemauer, je unruhiger er wird, und er fing zu laufen an. Die Leute guckten ihn an. Warum lauft der Mann? Er lauft bis zum Klagemauer, ging auf sein Knie. Sagst du, der Rabbi, die da war, gibt immer einen Rabbi da, weil das ist nicht einmalig, was passiert. Bete für mich, denn ich kann nicht beten, ich bin hier zu Hause. Und er kehrte nie zurück. Das ist die Rolle Jerusalem, die Rolle Israel in Bezug zu mein Volk. Mittelpunkt der Welt, Mittelpunkt die Unruhe der Welt, was wir erleben mit Terrorismus. Wenn das deutsche Volk 5% erleben, was wir erlebt haben, es wird ein hysterischer Schrei nach Gewalt. Denken Sie an Baden-Meinhof, das war Kinderspiel im Vergleich mit was wir erleben. Und jetzt moralisieren wir über die böse Israelis. Es ist beschämend. Beschämend. Psychologen haben ein Wort dafür, das ist Überkompensation. Die Deutschen haben immer gehört über die böse Deutschen und jetzt können sie zurückbezahlen. Das ist aber übel. Ein Deutscher schweigt zu dieser Sache, nach was hier passiert ist. Das war unvorstellbar, was wir hier erlebt haben. Er schweigt und er steht zu Israel und wartet auf Gottes Tun. So ist mein Laienvorsitzender. Ein guter schwäbischer Pietist und ein sehr kluger Mann. Er schweigt und er steht zu Israel, weil er weiß, Gott, nicht, dass wir besser sind, wir sind gar nicht besser. Sondern wir sind Gottes erwählte Volk. Warum Gott uns erwählt hat, ich finde es mehr komisch, dass Gott uns erwählt habe. Wenn ich ein Volk erwählen würde, ist bestimmt nicht das Volk der Juden. Wir sind ein komisch, ein schwierig, ein merkwürdiges Volk. Aber das ist Gottes Geschmack. Tut mir leid. Das ist das Land, was das Land und vor allem Jerusalem und vor allem der Tempel, der Klagemauer, die Erinnerung an den Tempel. Zweitens das Volk. Ihr werdet ein großes Volk sein. Wer weiß, was die erste Gebot ist von den 613 Gebote und Verbote? Ich habe immer das gefragt bei jeder Trau- und Taufgespräch. Und ich habe nie die richtige Antwort gehabt. Mehret euch. Das ist was der erste Gebot. Mehret euch von den 613 Gebote. Ich habe das gefragt aus einem sehr egoistischen Grund. Denn der Oberkirchenrat hat mich geschrieben, die erste Woche, als ich in Amt war, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird gekürzt. Über 200 Mark. Ich habe nichts getan. Nicht alles, ich mag meine Arbeit, habe nichts Böses getan. Warum? Weil manchem unter 2500 Seele geworden ist. Deswegen muss man kämpfen. Mit praktischer Theologie. Und deswegen bei jeder Trau- und Taufgespräch fragte ich, was ist der erste und grundlegende Gebot? Und niemand hat gewusst. Ich habe gesagt, mehret euch, das ist, was Gott will. Und meine Gemeinde ging fröhlich an der Arbeit. Denn ich kann berichten, vor ich Mannsheim verließ, sind wir zu 2600 geworden und mein Gehalt werden 300 Mark erhöht mit Zinsen zu dazu, mit Inflation, ja. Warum mehret euch? Weil das ist, was Gott will, dass Israel mehret. Israel ist nicht groß im Vergleich mit anderen Völkern. Es ist ein kleiner Volk, aber groß in verschiedenen Art. Groß durch die Erwählung und groß durch die Zeit. Wir sind ein uraltes Volk. Ich merke das, wenn ich zurück zu meinen Verwandten, ich gucke meine Schwester an. Ein uralter Blick. Ich merke, sie kommt aus einer uralten Zeit. Wir sind ein uraltes Volk. Mehr als 5000 Jahre, 5700 und irgendwas nach jüdischer Rechnung. Das deutsche Volk ist ein relativ junger Volk. Tacitus beschreibt, wie die Germanen in Schlamm gewülzt haben in die Zeit der Römer. Das ist was für 2000 Jahre.
Wir sind ein uraltes Volk und wir haben uns überlebt. Und die Überlebung des jüdischen Volkes ist ein Gottesbeweis. Denn wir sind ausgeliefert wie die Schafe. Die Schafe können sich nicht wehren. Und wir müssen ständig unsere andere Wange hinhalten. Ich sage euch eines, und das ist sehr radikal gesagt. Ich spüre in vielen Hinsichten, dass die Juden näher zu Gott leben als die Christen. Und ich kenne beide sehr gut. Wer hat seine Wange immer hingehalten? 1000 Jahre. Wir. Meine Mutter hat mich erzogen.
David, wenn du Probleme hast, sie hat ihr Sohn gut gekannt. David, wenn du Probleme hast, such die bei dir selber, nicht bei die anderen. Und das ist jüdische Tradition, als die Römer uns angegriffen haben und gekreuzigt haben, nicht nur Jesu, 100.000. Die Frage war nicht die böse Römer, sondern Herr, was haben wir getan, dass wir das verdient? Die Schuld suchen wir immer bei uns selber. Das erlebe ich sehr selten in Deutschland. Ich erlebte, und das ist typisch, und in einer guten schwäbischen pietistischen Gemeinde, Sie sind meistens schwäbische Pietisten hier, das bin ich auch, ja? Erste Woche in meiner Gemeinde kommt eine junge Dame außeratmend zu mir in die Sakristei und sagt, Herr Pfarrer, das war ein Predigt. Ich habe gesagt, sind Sie berührt? Sie hat gesagt, für meine Schwiegermutter. Das ist, was sie hören muss. Das ist, wie wir Predigen für andere hören. Die ganze Leidensweg Israel, die ausgeliefert sein Israel. Was war Jesu Weg? Jesu Weg war nicht der Weg der Welt. Es war ausgeliefert der Welt. Und was ist der Weg der Kirchen? Der Weg der Welt. Die Kirchen machen sich stark. Sie machen große Institutionen. Sie passen an die Welt und die Weltgeist an. Ich rede über die Kirchen. EKD, katholische Kirche, orthodoxe Kirche. Wir Juden haben nur das Gegenteil erlebt. Wir werden verfolgt. Und dann am Ende der Tage kehren wir zurück und wir nehmen die Gestalt der Juden im Alten Testament als Krieger. Wir verteidigen uns bis der letzte Kampf. Wir werden entmächtigt. Und der Herr, der Gott Israel, Jesus, wird für uns kämpfen gegen unsere Feinde. Das ist in mein letzter Vortrag. Die Bedeutung des Volkes. Ich spüre, wie Rembrandt gespürt hat. Luther nicht. Rembrandt. Er siedelt unter Juden. Malte am Ende seines Lebens fast nur Juden, weil er merkte, unter den Juden ist der Geist Jesus lebendig. In das Jüdische ausgeliefert die Welt, in das jüdische Leiden, sah er der Antlitz sein Herr, der Jesus starb als König der Juden. Das ist herausfordernd am Christen. Und ich bin sehr herausfordernd, weil wir haben uns mit die Welt verpachtet. Israel könnte nicht mit die Welt, nein, nicht weil wir besser sind, wir sind nicht besser. Nicht, weil wir das verdient haben. Wir haben das nicht verdient. Nicht, weil wir das wissen. Wir wissen das nicht. Wir lehnen das ab. Aber so ist das. Das ist eine geheimnisvolle Beziehung zwischen Jesus und den Juden. Ich habe meinen Konfrontierten, ich nenne meinen Konfirmandenunterricht Konfrontationsunterricht, ich habe denen alles zum Dach aus. Nach Auschwitz ging ich nicht. Betete Psalm 22, die wir morgen behandeln, um zu zeigen, die enge Bezug zwischen jüdischer Leiden, Auschwitz und Golgatha. Das ist die nächste, was wir zu Golgatha kommen kann, ist Auschwitz. Ausgeliefert wie die stumme Lämmer, ohne zu wehren. Viele Juden sind geärgert, dass wir zu wenig gewehrt. Damit wir 3 Jahre danach, wie die Bibel sagt, zurückkehren könnten nach Israel und die vormessianische Stadt Israel gründen.
Messianische Verheißung. Die messianische Verheißung sind in Jesus erfüllt. Warum bin ich evangelisch und nicht katholisch? Ich habe großen Respekt für katholische Christen, die echte sind. Viele meiner besten Freunde sind katholisch und katholische Kultur. Ich liebe Haydn, der sehr unterschätzt ist, unwahrscheinlich tiefer, tiefgläubiger Mann.
Er hat über sein ganze Werke geschrieben, in Gottes Name geschrieben, so ähnlich wie Bach. Giovanni Bellini, den ich wie Dürer für die größte Maler halte. Ich habe großen Respekt. Warum bin ich evangelisch? Ich bin in katholische Hinterland zum Glauben gekommen. Ich sang in einem katholischen Kirchenchor, weil die Heidenmesse gesungen ist, mein Lieblingskomponist.
Warum bin ich evangelisch geworden? Weil ich Jude bin und weil das Alte Testament redet über Vermittler. Es gibt die Priestervermittler, es gibt die Richtervermittler, es gibt die König. vermittle, es gibt die prophetische vermittelt, es gibt die Kriege vermittelt. Und ich habe gleich gesehen, Jesus ist das alles. Der Hohepriester in aller Ewigkeit, der endgültige Richter, der Erfüller der prophetischen Tradition, die endgültige König, Inri und.
Wo die katholische Kirche zwischen uns und Jesus verschiedenen Vermittler eingebaut. Ob das Maria, ob das Heilige, ob das Kirche, ob das Papst, die sind alle Vermittler. Und das ist nicht biblisch. Ich bin evangelisch geworden, weil ich Alttestamentler bin.
Und ich sage euch eines. Unser bester Kenner von Luther, Professor Bayer in Tübingen, hat mir gesagt, der war bei Gast zu mir, er sagt, Bruder Jaffin, wissen Sie, dass 90% Luthers Auslegung sind alttestamentlich, deswegen haben wir das Evangelium nicht nur doch das Römerbrief. Jetzt ist Israel zurückgekommen. Israel ist in Lande. Die Welt steht gegen Israel. Israel hat einen Freund, ich werde das am Sonntag predigen, das ist Amerika. Ich weiß nicht, wie lang das hält. Und am Schluss wird die Feinde durchbrechen, wie die Bibel sagt. Und Jesus wird zum Ölberg kommen, wie es steht in Zacharia 14. Und wie es steht in der Apostelgeschichte 1. Wo er sieht, dass er weggeht, wird er wiederkommen zum Ölberg. Das wird gespaltet, auf die Feinde fallen und Israel wird getauft. Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, gekreuzigt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Zacharia 12, Vers 10. Das kommt ausführlich Sonntag. So, die messianische Verheißung hat eine doppelte Erfüllung. Warum muss Jesus zweimal kommen? Die erste Mal kommt er für euch. Er kam nicht für die Juden. Er hat ein Binder über die Juden gesetzt, wie Paulus sagt in Römer 11. Die erste Gemeinde sind nur Judenchristen, aber in schnellster Zeit, und vor allem mit der Zerstörung der Tempel, wird sogar Judenchristen als eine Sekte betrachtet werden. Und dann von der Kirche als was Übles betrachtet sei. Man muss sich abtrennen von seinen jüdischen Wurzeln, wenn man ein Christ sein wird, und wird benutzt in Propaganda gegen die eigene Volk. So hat die Kirche uns Jahrhunderte und Jahrtausende beide Kirchen benutzt. Jetzt meine Gedanken habe ich in dieser Hitze vergessen. Wo war ich? Die Juden? Das? Ja, zwei, sehr gut, Dankeschön. Entschuldigung. Warum Jesus zweimal kommt, die erste Mal kommt er für euch. Er hat ein Binde, wie Paulus sagt, Römer 11, über die Juden. Er kommt für die Goyim, für die Völker. Die zweite Mal kommt er zu Israel. Wir werden nicht mehr hier sein. 1. Thessaloniker 4, wir werden vorher entrückt, wie Henoch und Elia. Das ist ein Geheimnis, was Entrückung. Wir werden leiblich. Die jungen Leute unter euch, kann ich sagen, ich glaube, ihr werdet nicht den Tod erleben. Ihr werdet leiblich genommen zum Himmel, wenn ihr bleibt im Glauben und nicht umgebracht von der Antichrist. Die zweite Grund, warum Jesus zweimal kommt, ist, die erste Mal erfüllt er die erste Tafel Mose, ein zentrales Thema durch die ganze Bibel, auch für Jesus. Das ist Friede mit dem Vater. Friede auf Erde, singen die Engel. Jesus sagt, Shalom, mein Friede sei mit euch. Er erfüllt das alles. Das Bergpredigt im Geist. Und das zweite Mal kommt Jesus, die zweite Tafel zu erfüllen. Das ist im mitmenschlichen Bereich. Es wird keinen Krieg mehr geben. Es wird keinen Hass mehr geben in die tausendjährige Friedensreich. Die Erfüllung der zweiten Tafel mit der zweiten Ankunft Jesu. Letztens Segen und Fluch. Wer Israel verflucht hat, würde immer schreckliche Gerücht von Gott erleben. Das läuft durch die ganze Bibel. Das Merkwürdige ist, Gott schickt Feinde gegen sein eigenes Volk. Das passiert nie mit einer Götze, mit Islam oder so. Es ist nur zur Verherrlichung. Gott schickt Feinde gegen sein eigenes Volk. Die Babyloner hat er geschickt, die Assyrer hat er geschickt. Uns zu züchtigen, dass wir ihnen gehören. Weil Gott erduldet nicht, dass wir an Baal und andere Götzen glauben. Und glaubt ihr, dass der Gott Israel, den wir als Jesu kennen, erduldet, wie wir leben jetzt in Deutschland, in Amerika und überall, mit Ehebruch, mit Abtreibung, mit einer Sexglaubengesellschaft, das ist schrecklich, die Niveau, was hier jetzt herrscht.
Ich bin kein Patriot Amerikaner, aber George W. Bush hat gesagt, jetzt brauchen wir Verantwortung. Und Viktor Frankl, der große Psychiater, hat gesagt, in Amerika, wir brauchen zwei Denkmale, nicht nur die Freiheitsdenkmal, sondern die Verantwortungsdenkmal. Und wir leben lasch. Alles ist Konsum, alles ist Genuss. Und wir leben im Schlafgeist. Amerika lebt nicht im Schlafgeist. Wir sind im Krieg und wir wissen darüber. Ich habe nie gedacht, dass ich werde mich als Amerikaner fühlen. Ich gehe sehr bewusst weg von Amerika. Und ich wollte in Europa leben. Aber ich fühle mich mehr und mehr als Amerikaner. Nicht im Kulturbereich und nicht im persönlichen christlichen Bereich. Aber irgendwo habe ich immer noch einen amerikanischen Pass und ich bin froh darüber. Denn Amerika steht gegen die Zeitgeist. Amerika steht gegen den Terror und Amerika steht die Probleme, mit wem wir zu tun. Und Europa mit dem alten napoleonischen Frankreich, die will ein Gegenüber zu Amerika machen, will Deutschland mitbringen, wie der kleine Hund, der geht bei Girard hin. Und sie wissen, dass Frankreich total gegen Israel ist, wie Belgien auch. Es war ein Gespräch von einem Jude von der französischen Botschafter in England. Und der französische Botschafter hat gesagt, müssen wir Krieg kämpfen über dieses scheiße kleines Land Israel, Zitat. The shitty little land Israel. Wir sollen ein bisschen wach sein über die Zeit, in der wir leben. Ich bin auch Zeithistoriker. Das ist meine Ausbildung. Ich bin Kultur- und geistige Historiker. Und die Zeit ist sehr klar zu sehen. Der Garten Gethsemane, der schlafende Junge, das ist hier Deutschland heute. Segen und Flug. Die Syrer sind verflucht, die Babyloner sind verflucht, der römische Reich ist von innen zerstört durch christliche Glaube von innen her. Gegen die Stadt Gottes von Augustin, der wollte verteidigen das christliche Glauben. Wir sind nicht schuldig, nein, zu Gottes Zeit. Die Militär, Frauen, Sklaven und so weiter bekehren sich. Man sieht das auch in der Architektur, wie das römische Härte in Richtung des Romanische weicher wird. Alte Formen, aber neue Inhalten und Sinn. Spanien. Spanien macht die Entscheidung, Judentum auszurotten. Jede Jude muss zwang getauft werden. Und wenn er gefunden, dass er sein jüdischer Glaube hält, dann wird er dem Feuer übergeben sein. Und was passiert mit Spanien? Spanien ist als Weltmacht zerstört worden. Ich werde jetzt Vorträge in Spanien halten nächstes Jahr. Meine Bücher werden in Spanisch jetzt erscheinen. Spanien ist jetzt eine Weltsprache geworden, merkwürdigerweise. Die Inquisition, die Versuch, Judentum zu zerstören. Und Spanien ist so ein drittrangiger Macht geworden. Und Deutschland? Ja, ich muss die Wahrheit sagen. Deutschland hat die bedeutungsvolle Kultur 1930. In jeder Sprache, ich kenne mich in Kultursache sehr gut aus, in jeder Sprache von Physik, Mathematik bis Kunstgeschichte und Musik war Deutsch führend. Kein Mensch muss heute Deutsch kennenlernen. In kein einziger Fach der Welt spielt Deutsch eine Rolle mehr, außer vielleicht evangelische Theologie. Das bedeutet, Hitler hat Selbstmord gemacht. Er hat das deutsche Volk zerstört, nicht nur fleischlich, sondern geistlich. Und was ist die Zeichen der Verfluchung? Das Teilung ein Volk. Salomo, die zwei Stämme, Juda, Jesus, Benjamin, Paulus, die größte und die kleinste, die bleiben. Und die 10 Stämme gehen verloren und das Volk wird geteilt. Und das war die Trennung Deutschland. Die Trennung ist zu Ende, aber die Verfluchung ist nicht vorbei. Warum sage ich das? Weil die Verfluchung selber kann zu den größten missionarischen Ausbrüchen führen. Denken Sie an Saulus Paulus. Er war in Aufruhr gegen Gott. Er war wie ein SS-Offizier. Als Stephanus ermordet war, hat er keinen Stein geworfen. Er hat nur unterschrieben, wie die SS-Offizier. Die haben die Juden nicht erschossen in der ersten, sondern sie haben nur unterschrieben, dass sie erschossen. Die dreckigste, was man tun kann, hat Paulus getan. Und aus ihnen ist die größte Missionar geworden. Das bedeutet, es gibt große Möglichkeiten für Deutschland. Denn nur wenn man erkennt,
und bekennt sein Schuld, und ich meine als Christ, nur dann sind riesen missionarische Möglichkeiten. Aber das ist nicht vorhanden heute. Denn heute die Deutschen fängen an, sich zu überheben, zu denken, wir sind besser als die Israelis, wir sind besser als die Amerikaner, wir sind moralisch, wir sind menschlich, und die Schuld geht weiter. Ich sage das, weil ich hier bin, die Wahrheit zu sagen. Auch ich habe eine liebe deutsche Frau. Meine Mutter, letzte Wort zu mir, vor ich nach Europa ging, ging nicht nach Deutschland, aber wenn du nach Deutschland gehst, das war 16 Jahre nach Auschwitz, bring mir keine deutsche Frau zurück. Ich ging nach Deutschland, aber ich habe keine deutsche Frau zurück, meine Frau ist Bayerin. Die Grundlage, Jude zu sein, wissen Sie, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Wir Juden sind Optimisten, aber ich lebe in tiefen Angst. Ich kenne keinen Jude, der das nicht erlebt. Angst steckt in unser Knochen. Diese merkwürdige, aber merkwürdig, psychologisch merkwürdig, wir sind die ewig Optimisten, aber wir erleben mit einer existenziellen Angst. Wo kommt es nächst? Ich weiß nicht, was mit mir passieren wird. Es gibt Moslems hier in Europa, die suchen. Wir werden sehen, was passiert. Ich will kein Märtyrer sein, aber wer weiß. Die Geschichte des jüdischen Leidens hat mit der Erwählung Israels zu tun. Jede Jude weiß, Jude sein bedeutet, wir werden leiden. Und viele Juden wollen nicht mehr Juden sein. Sie sagen weg, wir assimilieren uns, aber man kann nicht davon frei. Die assimilierten Juden in Deutschland würden genauso umgebracht werden. Edith Stein ist ein berühmter katholischer Theologe geworden. Und sogar die katholische Kirche könnte sie nicht schützen, sie werden vergast. Diese Geschichte ist sehr gründlich im Alten Testament zu finden. Ich nenne nur drei zentrale Gestalten. Jeremia, Hiob und das Jesaja Gottesknecht. Auf Hiob ist angeheftet die schwerste persönliche Leiden, die ein Mensch vorstellen kann. Denken Sie, wie das ist. Sie haben alles. Sie haben eine gute Ehe. Sie haben gute Kinder anscheinend. Sie haben Reichtum. Sie haben vor allem tiefe Glaube, sie haben alles. Und das ist eins nach dem anderen weggenommen. Und dann sind sie angeklagt von frommen Leuten. Was hast du getan, Hiob? Raus damit, dass du leiden musst. Und Hiob bricht zusammen. Das ist Hiob 9, ein Vortrag, den ich halte. Hiob 9, wo Hiob sagt, mit diesem Gott will ich nichts zu tun. Ich will weg von ihm, aber man kann nicht weg von ihm. Jeremia. Auf Jeremia ist angeheftet die schwerste völkische Leiden, die vorstellbar ist. Mit 25 Jahren ist er berufen, Gericht zu seinem Volk zu predigen. Und er liebt sein Volk. Ein schrecklicher Lager. Und Jeremia dann sagt, ich kann es nicht mehr tun. Ich kann es nicht mehr tun, weil ich liebe mein Volk. Ich will kündigen. Aber es gibt keine Gewerkschaften da unter den Propheten. Ja, ich glaube, kennt jemand eine Gewerkschaft da in der Bibel dieser Art? Das kenne ich nicht. Er kann nicht kündigen. Aber er bricht zusammen. Ich will es nicht. Jesus, der Gott Israel, sagt, ehe du in Mutterleib warst, habe ich dich gerufen, diesen Weg zu gehen. Und dann gibt dieser merkwürdige Gottesknecht. Und auf diese Gottesknecht ist angeheftet das ganze persönliche Leiden hier, das ganze völkische Leiden Jeremia und noch mehr, die Schuld der ganzen Welt. Und er bricht nur körperlich zusammen, auf den Weg gekreuzigt zu werden. Das ist eine Rückschau auf Jeremia und Hiob. Körperlich, aber geistig und seelisch geht er den Weg klar. Als sein Junge alle versagen, er geht den Weg klar. Und das ist Jesus. Und dieser Jesus starb als König der Juden. Das jüdische Erleben ist ein Leiden in die Welt, für die Welt, denn die Juden verstehen Jesaja 53 als Israel. Und das ist eine Nebenbedeutung. Die zentrale Bedeutung hat mit Jesus zu tun. Die Juden sagen, wir tragen die Schuld der Welt. Sogar Menachem Begin, der ein frommer Mann war, hat gefragt, kann er an Gott glauben nach alles, was passiert unter den Juden? Er sagt gerade deswegen, wir haben die Leiden der Welt getragen, damit die Welt von Hitler befreit wird. Das ist eine Nebenbedeutung von Jesaja 53. Es ist nicht die Hauptbedeutung. Die Hauptbedeutung hat mit Jesus zu tun. Ein Leiden für die Welt und ein Leiden, der macht die Juden angewiesen auf Gott. Deswegen leiden wir. Denn der Mensch will nicht leiden. Der Mensch will leben, er will glücklich sein im menschlichen Sinn und er will weg von Gott gehen. Und Gott erlebt, will uns nicht erlauben. Deswegen süchtigt er uns. Und ich rede hier zu Christen, und das ist nicht anders. Wissen Sie, es gibt verschiedene Arten von Süchtigen. Man kann gesüchtig sein, weil man körperlich leidet, weil man krank ist, weil man verfolgt ist. Die schwerste Leiden ist an uns selber. Ich leide schrecklich an mir selber, weil ich ehrlich mit mir selber bin und ich merke, ich bin kein Engel. Christen leiden an sich selber. Sie sagen nicht, wir sind besser, sondern wie mein Freund Manfred Siebald singt, wir sind nicht besser, wir sind aber besser dran. Und das ist der Weg, den der Gott Israel, den wir in Jesus kennen, haben will mit Juden wie mit Christen. Er süchtigt uns, dass wir nicht zur Welt werden. Dann, wenn wir zur Welt werden, werden wir mit der Welt erlöscht sein, mit dem Tod. Entweder lebt man für Welt oder lebt man für Christus. Das bedeutet nicht, und ich bin gegen eine Art von Pietismus, der sagt, keine Freude in die Welt, nur karges Essen, keine Sexualität, das ist alles Unsinn. Der erste Glaubensartikel bleibt, und ich bin Jude. Ich habe große Freude in meine Frau, ich habe große Freude an großer Kunst, ich habe große Freude an gutes Essen, die Maultaschen waren sehr gut. Ich habe große Freude an, was Freude bringt, aber man lebt, als ob man nicht hat. Und man muss wissen, zentral ist, dass man weiß, wenn es hart auf hart kommt, ich kann das entbehren. Nicht gegen die Freude dieser Welt. Ich bin sehr für die Freude dieser Welt. Aber nicht leben, in wen die Welt uns nimmt in Besitz. Mit der Kenntnis, alles, was mit Schöpfung zu tun hat, alles mit schöner Musik, alles mit schöner Kunst, alles, was Liebe in die Ehe und so, das ist alles von Gott. Und wenn man das so sieht, kann man in tiefer Freude leben. Und trotzdem ist man gesüchtigt, weil man kennt die Grenze dazu, was man tun kann und was man nicht tun kann. Und das geht zurück zu das Gesetz. Gesetz und dann Evangelium als eine Einheit. Ich habe versucht heute, ein bisschen lang heute, aber wissen Sie, wenn ein Jude ein Mikrofon, und ich habe sogar zwei vor sich hat, dann ist es schwer, ihn wegzubringen, ja? Ich habe versucht, Sie ein bisschen Vorstellung, was Judentum ist. Judentum, biblische Judentum. Biblische Judentum, Frömmigkeit, ist das Gesetz, aber das Gesetz entgegengesetzt zu Yom Kippur, der das gesetzliche Glaube als Gesetzlichkeit verneint. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Die Geschichte Israel ist Geschichte der vierfachen Segen Abraham, die direkt von Anfang, wie die Anthropologie, der menschliche Auffassung und die ersten zwei Kapitel, Genesis 1 und 2, festgemacht von Gott, somit die Berufung Abraham ist die ganze Geschichte Israel vorgedeutet. Land, Inland, Ausland, Inland, Ausland, ständig. Großes Volk durch die Zeit, Meereteug als Zentrum da, Segen und Flug. Mein Großvater hat, als er aus seinem Settel kommt in Armut, hat er seine amerikanische Einbürgerung an die Wand gehängt. Wer Israel segnet, wird gesegnet. In Amerika hat mein Volk gesegnet. Und ich ging nach Deutschland, nach Auschwitz. Denken Sie, was das für meine Eltern bedeutet. Ja, und ich war der Baseball-Amerikaner. Gottes Wege sind sehr verborgene Wege. Segen und Fluch. Aber die hängen miteinander. Deutschland kann tief gesegnet werden aus die Verfluchung. Die hängen miteinander, sagt man dialektisch zusammen. Und dann das Kenntnis, was Jude sein ist. Ist das wirklich anders bei Christen? Ist nicht ein richtiger Christ jemand, der weiß, was Leiden bedeutet? Denn unser Glauben ist gegründet auf der gekreuzigte Jesu, nicht auf seine Auferstehung oder heute mit dem Heiligen Geist und Geistesgabe, das ist alles oberflächlich. Konsumchristentum. Sondern ist gegründet auf Kreuz. Die Leiden mit Christus. Das Leiden an Christus. Wir sind eingefügt in diese Erwählung. Und wir Christen sollen tief leiden. Und ich leide immer wieder. Und ich denke an Rembrandts wunderbare Bild in der alten Pinakothek. Da ist ein junger Mann, der gerade Jesus am Kreuz genagelt hat. Und er schaut uns an, Anerkennung zu bekommen. Das ist Rembrandt selber. Ich lebe mit die Welt in Lust und Freude und du musst leiden. Und ich habe dich am Kreuz genagelt. Nicht meine Schwiegermutter oder meine Schwiegertochter oder irgendwas, sondern ich und ich allein. Das ist unser Grundkenntnis als Christen und das ist die Grunderfahrung, die Juden mit ihrem Gott haben. Denn es ist der gleiche Gott. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wir bitten um Erbarmung um dieses Volk. Trotz die große und tiefe Schuld und jetzt die Verstockung, dieser Schlafgeist, dieses lasches Leben, diese Baalisierung, habe Erbarmung mit dieses Volk und komm mit dein Gericht, komm mit Macht und Gewalt und zeig dieses Volk, dass sie dich braucht, dass das ist der Weg, der ewige Tod. Richte uns im wahrsten Sinn, in wen wir wissen, wir haben dich am Kreuz genagelt, wir brauchen dich. Und alle Luste dieser Welt bringen uns nur weiter weg von dir, wenn die als Lust ausgelegt sind, ohne dein Gesetz, ohne Grenze. Wir bitten um deine Erbarmung, Jesus, denn du bist nicht nur der Herr der Gericht, sondern in dein Gericht war immer der Gnade mit deinem Volk Israel. Und auch mit unserer Christenheit. Amen.